Ja, es ist schon ein merkwürdiges Gefühl für mich hier zu sein, so viele alte Gesichter zu sehen. Also nicht alte Gesichter, sondern Gesichter, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Ja, und das bewegt mich, das ist die eine Sache. Und ich habe mich gefragt, was könnte ich denn hier erzählen? Und ich muss sagen, ich bin die letzten Jahre, eigentlich 2, 3 Jahre, ich bin voll und es wird immer voller und eigentlich auch bei der Ausarbeitung der Predigt, auch bei den letzten Predigten, die ich gemacht habe, ich weiß oft gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist so eine Fülle und da muss man sich beschränken und muss es oft manchmal auf ganz wenige oder ganz wichtige Sachen reduzieren. Aber bevor ich anfange mit der Predigt, das habe ich bei der letzten auch schon gemacht, erstmal eine kleine Umfrage. Mich würde das wirklich mal interessieren und ich würde gerne eure Hände sehen. Denkt mal an einen oder forstet mal durch euren Bekanntenkreis. Leute, die ihr so kennt, mit denen ihr zu tun habt, ist da ein Jude dabei? Habt ihr einen Juden als Freund? Oder wer von euch hat einen Juden als Freund?
Ist das immer so eine Sache? Bekannte schon, ja. Auch Kollegen, mit denen wir jetzt viel zusammenarbeiten, ja.
Ja. Matthäus 1, Vers 1.
Es gibt mehr Adventisten als Juden auf der Welt.
Ja, richtig. Matthäus 1, Vers 1. Das ist aber der Stammbaum von Jesus, dem Messias. Ein Sohn Davids, ein Sohn Abrahams. Nochmal die Frage. Habt ihr einen Juden als Freund? Tja, hat mich auch voll erwischt. Wo ich das zum ersten Mal gehört habe, ich dachte, wow. Was heißt das genau, Jesus als Freund zu haben? Wir kennen alle die Texte, seit wir Adventisten geworden sind, Laodicea. Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Essen in der Bibel ist ein ganz eigenes Thema, sollte man mal machen, sollte man mal drüber reden. Als Moses mit den 70 Ältesten auf den Berg gegangen ist, um Gott zu begegnen, was haben die oben gemacht? Die haben gegessen. Ganz eigenes Thema, Stellung des Essens in der Bibel im theologischen Kontext. Aber hier geht es darum, dass Jesus vor meiner Tür steht, ganz persönlich bei mir. Bei mir klopft er an. Und er will eingelassen werden. Und da soll eine Beziehung hergestellt werden zwischen mir und Jesus ganz persönlich. Und das ist unabhängig von Kirche, Religionszugehörigkeit, Glaubensgemeindenzugehörigkeit oder von einem Dogma oder von irgendwelchen Lehrmeinungen, sondern Jesus will mit mir eine Beziehung haben. Eine ganz persönliche. Wir kennen alles das erste und höchste Gebot aus dem Neuen Testament, wird ja häufig diskutiert, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft meiner ganzen Seele. Und die hier schon, die mich hier aus der Gemeinde noch kennen, kennen auch die Schwester Adel, die hat es auf einen einfachen Nenner gebracht. Gott lieben, heißt seine Gebote halten. Johannesbriefe findet man das ja. Und da habe ich ja also ganz einfach, habe eine Liste, die kann ich abarbeiten. Gebote. Und das sieht dann so aus, nach dem Sabbat komme ich nach Hause, damals hier in Sossenheim. Was habe ich dann gemacht? Nix. Schlafen nicht, war ja auch irgendwie. Nix gemacht. Ich habe mich hingesetzt, habe diesen großen Kampf gelesen und die Fünfte von Beethoven gehört. Und am nächsten Sabbat habe ich die Fünfte von Beethoven gehört und den großen Kampf gelesen. Und das jeden Sabbat. Und heute so, wenn ich die Fünfte von Beethoven höre, da sitze ich mich, sehe ich mich da sitzen mit dem Ding. Das war Gebote Gottes halten. War es das? Liebt man so Gott? Kann ich das erarbeiten? Gott lieben, mit Jesus eine Freundschaft zu haben. Ist es das? Erschöpft sich das darin, indem ich einen Satz von Regeln, Normen habe, den ich folge? Erinnern wir uns mal an die Zeit, wo wir das letzte Mal, wer weiß, wie oft das im Leben passiert ist, richtig verliebt waren. Was war das Kerngefühl des Verliebtseins? Kann ich daran erinnern? Das war die Sehnsucht. die Sehnsucht nach dem anderen. Morgens, wenn ich aufstehe, tagsüber, ich erlebe was Schönes, ich denke an den geliebten Menschen. Abends, wenn ich ins Bett gehe, ich denke an meinen geliebten Menschen, nach dem ich Sehnsucht habe. Das ist eine permanente Fokussierung. Hat das was mit Gott zu tun? Können wir es auf Gott übertragen? Oder erleben wir Gott in so einem Kontext? Sehnsucht, Lieben, wie geht das? Wir finden in Jeremia 29,13 diesen Satz, ihr werdet mich suchen und finden. Und zwar, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Wo hat der Jeremia das her? Der hat es aus der Tora, aus den Büchern Mose abgeschrieben. 5. Mose 4,29. Wenn du aber das selbst den Herrn, dein Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Die Frage bleibt trotzdem, wie mache ich denn das? Wie mache ich das? Gott suchen und ihn dann finden. Jesus suchen und Jesus finden. Wie geht das? In 5. Mose 30, Vers 6 wird was drüber ausgesagt. Da heißt es, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, dass du den Herrn, dein Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf das du leben mögst. Gott macht das. Also mein Teil dabei. Stumm hinsetzen, warten, bis es über mich kommt und dann, oh, Halleluja. Was ist mein Teil an dieser Geschichte? Gott beschneidet mein Herz. Er gibt den Heiligen Geist. Er bringt das Wollen, das Vollbringen. Was soll ich da machen? Eine Sache. Und das hat was mit Haltung zu tun. In Hebräer 11, Vers 6 finden wir die Aussage, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, also wer ihn sucht, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter oder ein Belohner sein werde. Ich würde den Text gerne mal anders übertragen. Ohne Vertrauen ist es unmöglich, also nicht ohne Glauben, ohne Vertrauen ist es unmöglich, zu Gott eine Beziehung zu haben. Ich muss glauben, dass es ihn gibt. Und ich muss glauben, dass er ein guter Gott ist, der auf mein Suchen mit guten Gaben antwortet. Kennt es ja, wenn man betet, lieber Gott, hilf mir da, wenn es dein Wille ist. Wow, da ist auch viel Vertrauen da in einen guten Gott, der mich lieb hat. Man weiß es nicht, was er macht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Schauen wir mal. Mal gucken, wenn es geklappt hat. Oh, danke. Beim nächsten Mal das Gleiche wieder von vorne. Ich kann mir nie sicher sein. Was hat er denn gerade wieder vor? Etwas Persönliches aus meinen letzten 2, 3 Jahren. Ich arbeite weit weg. Ich muss ungefähr 1,5 Stunden Auto fahren, auf der Autobahn fahren, um zur Arbeit zu kommen. Was macht man da? Ich höre Hörbücher. CD. Dann habe ich mir die Hörbücher auf mein Handy geladen, habe ich so das Handy gehört und so weiter. Und irgendwann habe ich dann Bücher über Donald Trump gehört, als der gerade Präsident wurde. Und dann habe ich Kurzvideos gesehen auf YouTube, auf der Fahrt hin und zurück über Donald Trump, weil mich das wirklich interessiert, was machen die da für ein Zeug. Und plötzlich kam auf die Idee, irgendwie, nee, guck doch mal, ob du nicht vielleicht eine Andacht und eine Predigt auf YouTube findest. Und da kam ich auf Bayless Conley, ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Bayless Conley habe ich gehört, Predigten auf Englisch. Und das war toll. Jeden Morgen eine Andacht auf der Autobahn. Aufstehen morgens um 6 Uhr im Halbschlaf, da muss ich hinsetzen, zu Hause geht nicht. Das mache ich auf der Autobahn, liefere meine Frau auf der Arbeit ab. Dann setze ich mir das Auto auf die Autobahn rein und dann wäre dazu 1,5 Stunden. Das war eine tolle Sache. Nur von wohin hat er geredet? Der ist Pfingstler. Natürlich hat er auch vom Heiligen Geist geredet. Und ich habe so langsam gemerkt, hey, da fehlt mir was. Da weiß ich wenig Bescheid. Theoretisch ja, Heiliger Geist, klar, hat man gelernt. Aber was der da erzählt hat, was er mit dem Heiligen Geist erlebt hat, wow, hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe mir gesagt, wie kriege ich den denn? Den Heiligen Geist, wie kriege ich den? Falscher Ansatz. Der Heilige Geist kommt, wann er will, nicht wann ich will. Der kommt, wann er will. Und ich habe aber auf jeden Fall einen Hunger nach Gottes Wort entwickelt Und dann habe ich angefangen, wieder Bibel zu lesen. Seit Jahren nicht gemacht. Ich habe das studiert auf der Marienhöhe, seit Jahren nicht gemacht, weil ich wusste ja alles. Ich gab irgendein Thema, klar, kann ich mich aus, sofort eine Antwort, zack. Aber dann habe ich Bibel gelesen, habe gemerkt, hey, ich kenne das Buch gar nicht mehr. Ich habe das Markus-Evangelium angefangen zu lesen und habe gesehen, was hat denn der Jesus gemacht, nachdem er angefangen hat zu arbeiten. Und da ist mir aufgefallen, in den ersten vier Kapiteln, der hat geheilt und dann hat er geheilt. Und dann ist er weitergezogen, hat wieder geheilt und hat er nochmal geheilt und hat er wieder geheilt. Der hat vier Kapitel lang nur geheilt. Und dann Heiligen Geist im Hintergrund. Die Leute erleben heute noch Heilung, auch von ganz schrägen Krankheiten. Und ich sagte, irgendwas fehlt hier, irgendwas ist da. Ich habe dann theologische Vorträge von einem Dr. Heiser gehört auf meinen Fahrten. Das ist ein Alttestamentler, ein Amerikaner. Und der hat mir eine vollkommen neue Sichtweise auf die Bibel gegeben. Vollkommen neu. Er hat ein Buch geschrieben, The Unseen Realm, der unsichtbare Bereich. Ja. Und da geht es um, ich will nicht sagen Engel, aber da geht es um eine ganz andere Dimension, die auch in der Bibel vorkommt, die von uns total ignoriert wird, die gar nicht in unserem christlichen Alltag vorkommt. Zentrum war aber, er möchte, dass die Bibelleser lernen, die Bibel mit den Augen eines Juden zu sehen. Aus einem alttestamentlichen Kontext raus, nicht aus einem christlichen, von der Kirchengeschichte her, aus einem katholischen und protestantischen, sondern aus einem alttestamentlichen Kontext raus. Aus dem kulturellen Kontext die Bibel zu lesen. Und er hat einen Blog für euch, vielleicht die das mal nachschauen wollen im Internet, heißt The Naked Bible, die nackte Bibel. Da geht es nur um den Bibeltext an sich, in dem eingebetteten Kontext, wo das Zeug geschrieben wird. Das ist ein gläubiger Christ. Also kein also ein liberaler Theologe. Und sein Satz, sein Kernsatz, den er oft sagt, ich habe aufgehört, die Leute vor der Bibel zu beschützen. Nimm das so, wie es da steht. Und wenn es schräg ist, ist es wichtig. Dann im Zuge dieser Geschichten, das kriegt man von YouTube vorgeschlagen, da sucht man ja nicht danach, plötzlich finde ich was, komme ich über einen Josef Schulem. Das ist ein Rabbiner aus Jerusalem, der Christ ist, messianischer Rabbi. Ganz verrückte Lebensgeschichte. Der war in einem Elternhaus aufgewachsen von atheistischen Juden. Die sind aus Bulgarien nach Israel gekommen. Und irgendwie ist es dazu gekommen, dass er sich über den christlichen Freund, den er hatte, bekehrt hat, sich taufen lassen. Seine Eltern haben das mitgekriegt, haben ihn aus der Wohnung rausgeschmissen, da war er 16. Dann kam er durch Freunde nach Amerika, hat dort studiert, Chemie und evangelische Theologie. Und dann kam er wieder zurück und wollte Leute bekehren zum Christentum. Und dann sagte ihm ein jüdischer Freund, sag mal, hey, du willst uns hier im Christentum was erzählen, aber du weißt ja nicht, was dein eigenes Volk glaubt. Er sagt, ja stimmt. Da ist er auf die rabbinische Uni gegangen in Jerusalem und hat Rabbiner gelernt. Am Schluss hat man ihn gefragt, und, bist du immer noch Christ? Er sagte, jetzt umso mehr. Jetzt weiß ich wenigstens, worum es geht. Wenn der das Neue Testament auslegt, sei es die Evangelien oder die Gleichnisse von Jesus oder was über Paulus erzählt, da ist mir das Blech weggeflogen. Ich kann es gar nicht an der sagen. Das war eine Offenbarung. Die Bibel mal anders zu sehen und anders zu lesen. Aber das war alles immer noch Theologie. Und irgendwie habe ich gemerkt, hier drinnen muss noch was passieren. Da fehlt noch was, da muss was rein. Wie geht das? Und da bin ich auch wieder über einen anderen Prediger hier gestoßen, einen Theologen hier in Deutschland, auch ein Pfingstler aus Pforzheim, Matthias Brandner, eigentlich aus Norddeutschland, der hat Predigten gehalten und die haben mich wirklich bewegt. Und dann rödelt es im Kopf und rödelt. Und was muss ich machen, wie geht denn das? Und spannend, am nächsten Morgen kam in seiner nächsten Predigt die Antwort auf die Fragen, die ich vorhatte. Und das sind ja Vorschläge, die kamen von YouTube. Das war keine Liste, die ich mir ausgesucht habe und die er zusammengestellt hat. Gar nicht. Da habe ich gemerkt, hey, da ist sowas ein bisschen wie Führung dabei. Und da hat sich was entwickelt. Und der hat auch erzählt von Heilungen und Gebetserfahrungen. Ich fand das so klasse, wo ich gemerkt habe, das hätte ich alles gerne. Und die Sahnetorte obendrauf, das Sahnehäubchen war dann eine Gruppe von messianischen Juden aus Israel. Die haben so eine Homepage, One for Israel. Und da ist ein Theologe dabei, die haben ein Bibelseminar dort in Jerusalem. Der heißt Seth Postel, der hat ein Buch geschrieben, Moses lesen, Jesus sehen. Und da nochmal das Alte Testament zu verstehen und Texte aus dem Alten Testament so zu verstehen, dass ich das Neue Testament richtig einordnen kann. Wir interpretieren das Alte Testament immer aus der Blickwinkel des Neuen Testaments. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich kann das Neue Testament nur richtig verstehen, wie ich das Alte begriffen habe. Wer liest denn das? Kommen wir nachher gleich hin. Und ich habe diese Vorträge gehört und das war einfach toll. Vor allen Dingen, wenn er geredet hat, habe ich gemerkt, der Mensch, der liebt Jesus. Das hat man gemerkt an der Stimme, an der Art, wie er geredet hat, was er erzählt hat. Und es war echt begeisternd für mich. Und deswegen wollte ich euch heute motivieren, euch auf die Bibel neu einzulassen. Die Bibel vielleicht mal anders zu lesen. Und ich habe ein paar Sachen mitgebracht, die für mich Augenöffner waren, die wollte ich mit euch teilen, die mich sehr überrascht haben. 5 Bücher Mose. Was ist das? Eine Ansammlung von Gesetzen? Von Geboten? Vorschriften. Was? Vorschriften, ja. Da ist ein Thema dahinter. Und das merkt man dann auch später beim Neuen Testament. Da hat sich einer beim Schreiben was gedacht dabei. Das ist nicht eine Ansammlung von zeitlicher Abfolge, Historie, so wie Historiker verstehen, sondern das Thema fängt gleich vorne an. Was passiert mit Adam? Adam ist in der Familie Gottes, er sündigt. Was muss er dann machen? Da muss er ins Exil. Raus aus dem Garten. Da kommt das Gericht, da kommt die Flut und dann gibt es einen Neustart. Das Spannende ist, das, was dem Adam gesagt worden ist im Garten Eden, seid fruchtbar, mehrt euch, macht euch die Erde untertan, wird nach der Flut im Noah wieder gesagt. Und was machen die Leute? Die verteilen sich nicht auf der Erde, die klüngeln, die bauen sich einen Riesenturm mit der Treppe nach oben zu Gott, Ziggurat, und eine Treppe runter. Gott kann runterkommen, die Menschen können hochgehen. Und oben drauf ist ein Gebäude, da ist nur ein Möbelstück drin, ein Bett. Da findet die heilige Hochzeit an. Also Theologie ist Sexualität, die Verbindung zweier Welten. Was macht Gott? Der kommt runter, tatsächlich. Der kommt die Treppe runter und sagt, hier, Jungs, also das ist nicht das, was ich will. Sprachenverwirrung. Und dann verteilen die sich endlich über die ganze Erde, weil sie sich gegenseitig nicht mehr verstehen können. Und dann, und das finden wir als Deutung in 5. Mose 32, Vers 8, dieser Vorgang der Verteilung beschreibt der Mose in 5. Mose so, Gott hat die Völker verteilt unter die Söhne Gottes. Unter die Söhne Gottes, das sind andere Leute aus Gottes Rat im Himmel, andere höhere Wesen. Aber, sagt er, Gott hat sich ein Volk ausgesucht. Und dann fängt, das war 1. Mose 11, 1. Mose 12 fängt die Geschichte an mit Abraham. Das heißt, das ganze Vorspiel, da geht es darum, was passiert vorher, Sünde, Exil, Neuschöpfung. Und dann fängt Gott an, jetzt mache ich mein eigenes Ding, mein eigenes Volk. Und da fange ich an. Und aus diesem eigenen Volk soll der Same Abrahams, also der Messias, kommen. Sprachenverwirrung, ganz kurz nebenbei. Wisst ihr, wo in der Bibel die Sprachenverwirrung aufgehört hat? Zu Pfingsten. Ganz klarer theologischer Konnex, ja. Sprachenverwirrung, Gott verteilt die Heiden unter die anderen Götter und dann Pfingsten holt er sich zurück. So, jetzt ist Schluss, jetzt komme ich, mein Reich wird aufgebaut. Plötzlich können die Leute sich wieder verstehen. Da gibt es ganz klare theologische Bezüge, das wird im Neuen Testament auch so verstanden. Wenn man das beschaut, das erste Buch im Mose ist die ganze Vorgeschichte. Und dann kommt das zweite Buch Moses, dritte Buch Moses, vierte Buch Moses, fünfte Buch Mose. Wer ist die Hauptfigur? Mose. Ja. Also da merken wir, worum geht es eigentlich. Es führt alles zu Mose hin. Wer ist der Mose? Am Schluss heißt es im fünften Mose, Gott sagt zum Volk, der Herr wird aus euch einen Propheten erwecken wie mich. Den sollt ihr hören. Wichtiger Text. Und was macht der Mose nun? Der befreit seine Brüder, er macht sie zum Volk, gibt ihnen eine Identität, er gibt ihnen das Gesetz, also er vermittelt das Gesetz, diese Bundesschrift, diesen Vertrag Gott mit den Menschen, weil Gott möchte bei den Menschen wohnen. Und ganz nebenbei, da gibt es auch so kleine Geschichten. Die hat auch zwei Tafeln gekriegt. Und wir sehen ja immer in den Filmen und so weiter, auf der einen Tafel die ersten 5 Gebote, am zweiten Tag die anderen 5 Gebote. Nee, die Tafeln waren auf beiden Seiten beschrieben. Und es war zwei Tafeln. Und Gelehrte sagen, hey, das ist zweimal das Gleiche. Warum? Wenn einer einen Vertrag macht, gibt es zwei Ausfertigungen. Für die eine Partei und für die andere Partei. Und jeder hat seinen Vertrag. Wo sind die beiden Verträge gelagert worden? In der Bundeslade. Warum? Weil das ist dort war, wo Gott gewohnt hat. Und es ist auch dort, wo die Israeliten waren. Also Gott wohnt bei seinem Volk. Deswegen die beiden Verträge zusammen an einem Ort. Der Mose steht also für den Exodus, für den Auszug. Und das Spannende ist, wenn man es genau liest, und ich habe das auch nie gelesen. Moses sagt den Abfall voraus, den Götzendienst, und er sagt voraus, was passieren wird. Das Exil. Ihr werdet aus dem Land, wo ihr rein wolltet, wo wir euch gerade reinführen, werdet ihr rausgeschmissen. Das heißt, ihr kriegt das Gesetz, wir machen einen Vertrag, ihr werdet scheitern und dann fliegt er raus. Das weiß er schon. Spannend. Und Jeremia, der zur Zeit des Exils, also vor dem Auszug nach Babylon, geschrieben hat und das auch selbst miterlebt hat, der sagt in Jeremia 16, 14, 15, es wird die Zeit kommen, da wird man nicht mehr schwören bei dem Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat. Ganz zentraler Punkt, Israel aus Ägypten. Es wird ein Volk, sondern bei dem Gott wird man schwören, der Israel aus dem Land des Nordens geführt hat, aus Babylon. Also da gibt es einen zweiten Exodus. Erster Exodus, zweiter Exodus aus Babylon. Nehemia, der macht das dann, der macht diesen neuen Exodus. Und wo taucht das Motiv des Exodus aus Babylon wieder auf? Adventisten, vor? Offenbarung. Geht aus von ihr, mein Volk. Und diese ganzen Texte in der Offenbarung, die sich auf das Hinausgehen aus Babylon, wo findet man die alle? Die findet man alle bei Jeremia. Die ganzen beschreiben auch, dass, wenn das heißt, da Gott oder Jesus tritt, die Kelter im Neuen Testament, dass alles blutrot ist. Das ist alles alttestamentliche Bilder. Und das Spannende ist, wenn ich die Offenbarung verstehen will, in der Offenbarung sind, ich glaube, das ist das Buch mit den meisten Zitaten, den meisten Anspielungen, den meisten Bildern aus dem Alten Testament. Manchmal in einem Vers 3, 4 Anspielungen. Wenn ich dies nicht weiß, verstehe ich die Offenbarung nicht. Und dann sitze ich da und deute mich selig. Ja? Irgendwie, das könnte das sein, das könnte das sein, das könnte das sein. Mache ich eine Timeline und das passiert dann, das, nee, das passiert aber da. Und dann streiten wir uns so ein bisschen rum. Nee, ich muss die Bilder aus dem Alten Testament verstanden haben, um die Offenbarung zu begreifen. Ganz zentraler Punkt. Und wir kennen das Alte Testament. Ich kann das nicht, bevor ich nicht wieder neu angefangen zu lesen. Das ist ich finde es eine ganz spannende Geschichte, wenn man plötzlich merkt, wo entlehnt der Johannes seine Bilder, seine Modelle, seine Motive. Das mit der Versiegelung zum Beispiel. Hesekiel, ja. Bevor die deportiert werden, bevor die deportiert werden, geht ein Engel durch Jerusalem und markiert die Stirne derjenigen, die sich alle aufregen über das Unrecht, das die Leitung und das die Menschen dort machen. Und da merken wir, um was geht es da im Alten Testament? Hey, und das übertrage ich mal auf die Offenbarung. Worum geht es denn da? Die Versiegelung, das Mahlzeichen des Tieres. Ja. Also da ist eine Menge, was es zu entdecken gibt. Das Thema bei dieser ganzen Geschichte ist, Gott will eine Familie haben, eine Familie mit der Lebe, der hat eine himmlische Familie, der will eine irdische Familie haben. Diese Familie geht ihren eigenen Weg, dann kommt eine Trennung, das Exil und dann kommt die Rettung. Und das will ich jetzt mal ins Detail übertragen, wie funktioniert das hier oder im Neuen Testament. Jesus in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern, zum Beispiel in Johannes 5, 39, sagte den Pharisäern, Ihr studiert die Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Aber gerade sie ist es, die von mir Zeugnis gibt. In Vers 45. Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen würde. Nee, der euch verklagen wird, ist Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr aber Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Jetzt frage ich euch, habt ihr schon mal in den fünf Büchern Mose was von Jesus gelesen? Oder taucht da irgendwo das Wort Messias auf? Gar nicht. Von was redet der Jesus hier? Von was redet er da? In fünf Büchern Mose steht was von Jesus? Oder andersrum, lesen wir vielleicht das Alte Testament oder die fünf Bücher Mose anders als die Leute damals? Ganz nebenbei, wer hat das Volk Israel in das gelobte Land geführt? Josua hat es ins gelobte Land geführt. Wisst ihr, wie in der griechischen Übersetzung, also in der Septuaginta, Josua heißt? Jesus. Ich bin fast auf den Stuhl gefallen. Ja. Jesus ist der griechische Name für Joshua oder Jeshua. Jesus. Und den Namen sollte Jesus kriegen. Retter. Ganz nebenbei. Aber das hat Jesus sicherlich nicht gemeint an dem Punkt. Ein Schlüssel für das andere Verständnis, für das andere Lesen der Bibel oder des Alten Testaments ist, wenn man das nicht so im theologischen Beweistextverfahren liest, nach dem Motto, ich habe für irgendeine Dogmatik hier einen Satz und da einen Satz und da einen Vers und so weiter, sondern wenn man das Ganze als Geschichte betrachtet, so wie wir heute Filme sehen. Und in Filmen gibt es eine Einleitung, eine Anfangsszene, und die ist meistens irgendwie in Verbindung selbst mit der Schlussszene vom Film. Und ein Film ist dramaturgisch geplant von dem, der den Film geschrieben hat, umgesetzt vom Regisseur. Und wenn man das im Hinterkopf hat, kann man Filme verstehen. Manchmal auch, wenn faire Folgen gemacht werden, wie bei Star Wars zum Beispiel. Der erste Star Wars, der rauskam, der entspricht ungefähr von seiner Handlungsabfolge dem, der jetzt nach zig Jahren wieder als erster neu rauskommt, Erwachen der Macht. Wenn man das mal gesehen hat und weiß, ah, okay, das ist das gleiche Sujet, das gleiche Konzept. Lesen wir doch mal Matthäus. Matthäus beginnt sein Evangelium mit der Genealogie und dann kommt als allererstes die Ankündigung Jesu und die Frage der Namensgebung. Wie soll Jesus heißen? Immanuel. Das heißt, Gott mit uns. So fängt das Matthäus-Evangelium an. Wie hört es auf? Jesu Himmelfahrt, was sagt er da? Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Gott mit uns. So fängt das Matthäus-Evangelium an und so hört es auf. Und wir finden an vielen Stellen, finden wir dieses Exodus-Motiv wieder. Schauen wir uns ganz kurz mal an, in Hesea und Jesaja und Jeremia, da heißt es, denn siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, da man nicht mehr sagen wird, habe ich ja vorhin schon mal gelesen, wir schwören bei dem Herrn, der die Kinder Israels aus Ägyptenland geführt hat, sondern aus Babylon geholt hat. Das heißt, die Israeliten haben gewartet, dass diese ganze Versprengung, auch mit den ersten 10 Stämmen, dass das mal aufhört, dass das Volk zurückgeführt wird. Und aus diesen ganzen Texten, auch aus der Fremdherrschaft, die die Juden zur Zeit Jesu erlebt haben, wird eins klar. Die haben sich immer noch im Exil begriffen. Da war Fremdherrschaft. Die waren nicht ihre eigenen Herren. Das heißt, das Exil muss irgendwann mal beendet werden und die Theologie hat sich da so hingehend entwickelt, dass sie sagt, das Exil wird beendet, wenn der Messias kommt. Und der Messias ist ein Bild von Mose. Oder Moses ist ein Bild für den Messias. Mose hat das Volk aus Ägypten geführt, hat es befreit. Nehemia hat das Volk aus Babylon geführt. Und wir warten auf den Messias, der uns befreit. Die Jünger nach Emmaus. Wir aber dachten, er würde uns befreien. Nee, war anders. Sie warten auf den Messias, der sie befreit. Und wer ist dieser Messias? Wir sagen heute als Christen, Jesus ist der Messias. Und was macht der Matthäus im Evangelium? Er sagt, der neue Messias ist besser als Mose. Und wie macht er das? Und dann, wenn wir jetzt die Chronologie lesen, Matthäus Evangelium, wird das, wenn man es anders liest als Story, die Ähnlichkeiten, wird es plötzlich klar. Der Herodes versucht, die männlichen Kinder in Bethlehem zu töten. Als der Mose geboren wird, hat der Pharao versucht, alle Kinder zu töten. Der Matthäus zitiert Hosea 11, Vers 2 und sagt, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen, und meint Israel. Der schaut rückwärts, der Hosea. Matthäus nimmt so, als schaut der Hosea nach vorne und sagt, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen, und Matthäus nimmt das für Jesus, der in Ägypten war und geflohen ist. Ja. Dann dieser Text in 2. Mose 4, Vers 19. Mose ist geflohen nach Midian, und dann spricht Gott mit ihm und sagt, zieh wieder nach Ägypten, denn die Leute sind tot, die nach deinem Leben standen. Matthäus wandelt es ein bisschen um. Im Griechischen ist das fast das Gleiche, also griechisches Altes Testament. Und Matthäus 22 sagt, kriegt der Josef gesagt, ziehe hin in das Land Israel, denn die sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben standen. Auch da habe ich eine Parallele. Sollte umgebracht werden, die, die nach dem Leben trachten, sind alle tot. Dann ist Moses für viele Jahre verschwunden, nachdem er von Ägypten weg, und taucht dann plötzlich wieder auf. Auch Jesus war einige Jahre verschwunden und taucht dann plötzlich wieder auf. Als Jesus wieder auftaucht, das Erste, was er dann macht, ist, er geht durch das Wasser, wird getauft und dann geht er in die Wüste. Was macht Mose? Mose geht mit Israel durch das Rote Meer und geht in die Wüste. Und dann heißt es hier, Moses fastet 40 Tage und Nächte auf dem Berg Sinai. Das heißt, expresses Verbes, der hat nichts gegessen, nichts getrunken. Wird ausdrücklich so gesagt. Und das wird auch über Jesus gesagt. Jesus fastet auch 40 Tage und 40 Nächte. Matthäus 4, Vers 2. Und dann, was passiert vor Sinai, vor der Gesetzgebung Israels? Erst meckern sie, wir haben Hunger, sie protestieren. Dann schickt Gott Manna, Brot vom Himmel. Dann testen die Israeliten Jesus, das ist auch genauso genannt. Sie testen Gott. Gib uns Wasser hier in der Wüste. Und dann kriegen sie Wasser. Und dann kommt das goldene Kalb, während der Mose auf dem Berg ist. Dann kommt der Götzendienst. Sie beten was anderes an. Und parallel dazu die Versuchung Jesu. Die erste Versuchung war, hey, du warst 40 Jahre lang hier, hast Hunger. Wenn du Gottes Sohn bist, mach die Steine zu Brot. Dann führt er ihn auf die Zinne des Tempels. Sag, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt herunter. Und Jesus antwortet jedes Mal mit Worten aus der Tora, aus dem 5. Buch Mose. Also Gott, er sagt, du sollst Gott nicht herausfordern, du sollst Gott nicht testen. 5. Mose 6, 16. Und dann sagt Satan, hey, mach dir keinen Job, mach dir keinen Ärger, du kriegst die ganzen Reiche wieder, wenn du mich nur anbetest. Muss den ganzen langen Leidensweg nicht gehen, kannst du ersparen. Und dann antwortet Jesus, du sollst Gott allein anbeten. Also diese drei Geschichten, die vor der Gesetzgebung passiert sind, für Volk Israel, Hunger, Gott austesten, Götzendienst, diese ganzen Sachen erlebt Jesus hier in der Versuchung auch. Aber er besteht die Tests. Der erstgeborene Sohn Gottes, Israel, der hat in der Wüste versagt. Und Jesus, der richtige Sohn Gottes, der hat in der Wüste nicht versagt. Und dann geht Mose auf den Berg Sinai und erhält die Bundestafeln und ist ein Vermittler des alten Bundes. Und Jesus geht auf den Berg, Matthäus 5, Vers 8, und verkündet seine Regeln, Bergpredigt. Johannes 4, Vers 16, und glaubt, das Volk glaubt, das ist der Prophet. 5. Mose 18, 15, der soll jetzt König werden und sie wollen diesen gesalbten Messias haben, aber Jesus entzieht sich. Auch hier ist eine Parallele. Wenn Moses auf den Berg geht mit drei weiteren Personen, Aaron, Nadab und Abihu, dann geht Jesus auch auf den Berg Hermon mit drei Personen, mit Petrus, Jakobus und Johannes. Bei der Verklärung. Im Alten Testament heißt es, eine Wolke bedeckte den Berg für 6 Tage und dann nach den 6 Tagen ging Mose hinein in die Wolke. Im Evangelium heißt es, und nach 6 Tagen nahm Jesus seine drei Jünger und führte sie auf den Berg. Das sind alles so Dinge, das sind keine Zufälle. Das ist konstruiert. Also konstruiert im Sinne von, da hat einer was zusammengestellt, weil er etwas sagen will, er hat eine Botschaft. Wenn Moses mit Gott geredet hat, dann leuchtet sein Gesicht und strahlt, sodass sein Vorhang davor hängen musste. Als Jesus auf dem Berg, auf dem Verklärungsberg ist, dann leuchtet sein Gesicht so hell wie die Sonne. Und dann Gottes Stimme ruft auf dem Wolke, aus der Wolke vom Berg, Berg Sinai. Und hier bei Jesus, eine Wolke überschattet Jesus und seine Jüngern eine Stimme redet. Mose sagt in 5. Mose 18, 15, ein Propheten wie mich wird der Herr aus euch erwecken. Den sollt ihr hören. Und die Stimme, die hier bei Jesus auf dem Verklärungsberg spricht, das ist mein lieber Sohn. Den sollt ihr hören. Das Abendmahl, Passafest, die Rettung Israels vor dem Todesengel. Deutlicher geht's gar nicht. Jesus ist das Passalamm. Wenn er sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Wenn man den Matthäus, das Matthäus-Evangelium so liest und nicht einfach nur als eine Abfolge von irgendwelchen Geschichten, die da irgendwie passiert sind, guckt man, es ist in anderen Evangelien auch so, oh, die unterscheiden sich ein bisschen. Jeder hat eine andere Agenda. Jeder will was anderes erzählen. Dann, wenn man das so liest, da wird es deutlich, dass der Matthäus einen besonderen Schwerpunkt hat. Er hat den Schwerpunkt, Jesus ist der neue und der bessere Mose. Er ist der Prophet, der angekündigt ist. Und das kann ein Jude verstehen, der das Alte Testament kennt. Das geht mir total nebendran vorbei. Nie gewusst, nie kapiert. Eine kleine Anekdote dazu, die ich aus diesem Run for Israel habe. Ein orthodoxer Jude sucht eine Partnerin über eine Datingseite. Und die beginnt zu chatten. Eine etwas jüngere Frau. Und dann stellt sich raus, beim Chatten hat es eine Christin. Und denkt er, oh, ich bin orthodoxer Jude. Und dann sagt die, ja, ja gut, ich habe mal einen Vorschlag. Wollen wir nicht ein bisschen aus dem Alten Testament was lesen? Und sagt er, okay. Und die denkt sich, naja, aus dem Alten Testament, ich kann die ganzen Prophezeiungen auf den Messias zitieren und vielleicht gewinne ich den ja. Und was macht der? Ob die Jesaja 53 liest oder irgendwelche anderen Sachen, der macht die platt und wischt das alles weg und sagt, stimmt nicht und geht nicht, muss man anders verstehen. Und die kommt mit keinem ihrer Argumente an. Und die hatten vereinbart, wir lesen nichts aus dem Neuen Testament, wir machen nur Altes Testament. Und am Schluss, nachdem sie merkt, sie hat keinen Stich gemacht, sagt sie, dann bitte ich dich abschließend um eine Ausnahme. Können wir die Bergpredigt lesen? Und dann liest dieser orthodoxe, konservative, gläubige Jude die Bergpredigt. Und anschließend sagt er, hey, jetzt weiß ich, dass Jesus der Messias ist. Und jetzt weiß ich aber auch, dass er Gott ist. So Kleinigkeiten wie Jesus sagt, den Alten ist gesagt, ich aber sage euch, hey, da muss man doch klar werden, wer kann Gesetze geben, außer Gott? Und in den ganzen Evangelium, wenn Jesus was macht, wenn er heilt, wenn zum Beispiel den Leprakranken, den macht er heil, dann schickt er ihn zu den Priestern. Das ist so vorgeschrieben, richtig. Aber hat jemals ein Leprakranker eine Heilung erfahren? In den vielen, vielen Hunderten von Jahren, seitdem es diese Vorschrift der Begutachtung gab? Keiner. Was ist denn das für die, was muss das für die Priester für ein Signal sein? Hey, der hatte Lepra, das wissen wir, das ist dokumentiert. Und der ist heil. Wie geht das denn? Wie ist es passiert? Und dann, ey, da muss jemand da sein. Ich weiß nicht, ob ihr, wer von euch Amazon Prime hat. Da gibt es diese Amazon Video. Ja? Schaut euch mal die Serie The Chosen an. 2 Staffeln, 2x8 Filme.
Gibt schon 3, beziehungsweise die 4. gibt es auch schon. Aber noch nicht Deutsch, glaube
ich. Ja, Englisch wäre mir auch okay, aber... Ich habe die gesucht, ich habe die nicht gefunden, aber ich habe die, ja, die ersten beiden Folgen, okay, aber spätestens ab der dritten habe ich gedacht, wow.
Wie heißt das?
The Chosen. Also, die achte.
Ja.
Die achte Folge in der ersten Staffel, wo Jesus mit der Frau am Brunnen redet. Die vierte Staffel, die vierte Sendung von der zweiten Staffel, wie den Gelähmten am See Bethesda heilt. Wahnsinn. Kann ich nur sagen. Das, Da hat sich der Regisseur und der den Dialog geschrieben, hat was dabei gedacht. Das ist so berührend. Und das macht einen, also mich macht das, das macht Jesus für mich so lebendig. Das ist jemand, den kann man anfassen, den kann man, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, den kann man lieb haben. Und darum geht's. Darum geht's. Zurück zur Ausgangsfrage. Wie wird Jesus mein Freund? Wie verliebe ich mich in Jesus? Wie verliebe ich mich in Gott? Und die Antwort ist relativ einfach. So wie sonst mit anderen Menschen auch. Könnt ihr euch verlieben, bewusst, oder könnt ihr euch bewusst entlieben? Geht es? Kann man das machen? Zum gewissen Teil ja. Lieben ist eine Frage der Fokussierung. Wenn ich den ganzen Tag über eine Person, über eine nette Person natürlich nachdenke und sie permanent mich mit ihr beschäftige, irgendwann bin ich im Zustand, oh, ja. Oder genauso umgekehrt, wenn ich mich entlieben will oder entlieben muss, dann muss ich mit einem kleinen Radiergummi gehen und muss alle Situationen ausradieren und nicht mehr dran denken, nicht mehr fokussieren. Und das ist hier nicht anders. Wie beschäftige ich mit Jesus? Und zwar so, wie hole ich den in meinen Kopf rein? Indem ich sein Wort studiere, indem ich lese, ihn mir zu eigen mache. Und das ist keine Frage der Dogmatik. Das ist wirklich eine Frage, was ist das für ein Wesen? Wenn er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn ihr was über Gott wissen wollt, dann guckt mich an. Was mache ich denn? Wie bin ich denn? Wie gehe ich um? Und das kommt in dieser Reihe schön raus. Das ist ein netter, freundlicher Mensch. Der hat eine klare Linie. Der ist klar, aber er ist auch liebevoll. Und dann, wenn ich mich damit auseinandersetze, treffe ich eine Entscheidung. Da sage ich, ich will dich kennenlernen und ich will dich lieben lernen. Das wäre der nächste Schritt. Ich muss sagen, ich will. Und lieben lernen heißt auch üben. Dann sind wir bei dem etwas schwierigeren Punkt. Üben heißt, ich kann was nicht. Die meisten von euch haben einen Führerschein. Einparken, üben geht wo? In der Fahrschule, beim Unterricht? Das geht nur beim Einparken üben. Ich muss rein in die Parklücke, rambam, an den Bordstein, war wieder raus und wieder rein. 5-mal, 10-mal, 20-mal an Bordstein, da stimmt's hin, da stimmt's vorne nicht, bis ich's kann. Versagen einprogrammiert, Versagen vorher, ja klar, ich versage. Und das ist hier, und Gott weiß das. Sagt, hey komm, ich hab Geduld, noch einmal, was? Du hast verschlafen. Egal, nochmal. Was du hast, also mir geht es so, ich sag mal, eins meiner Probleme ist, ich treffe jeden Morgen auf der Autobahn 375 bis 390 Idioten. Und ich kann mich aufregen. Linksfahrer, Leute, die plötzlich nach links rausfahren. Ich komme hinten mit 180 an und dann einer von mir mit 100 raus. Dann mache ich Verkehrserziehung. Kennt er auch. Ja. Meine Tochter hat mir morgens gesagt, ich habe die mit zur Arbeit gemacht, Frankfurt, hat sie gesagt, hey Horst, das ist viel zu früh für Verkehrserziehung. Haben alle gelacht. Und dann war Schluss. So, ja klar. Wer sich aufregt, büßt für die Sünden der anderen. Der macht einen Fehler und ich reg mich auf. Wie blöd ist das denn? Ja. Aber ich krieg's nicht raus. Ich krieg's nicht raus. Scheiße. Immer wieder neu. Und dann bete ich, lieber Gott, morgens, schütze mich auf der Fahrt und lass mich ein freundlicher Autofahrer sein. Und schon läuft mir eine über die Straße, eine Frau, guckt nicht, läuft einfach. Und dann sage ich, danke für die Lektion. Ich kann üben. Ich kann üben. Und das ist okay. Das ist okay. Mit Gott kennenlernen, mit ihm vertraut werden, ist auch eine Frage des Dranbleibens. Ich übe das. Und das Einzige, was ich mache, ich gebe Gott einen Vertrauensvorschuss. Ich habe letztens so eine verrückte Sache erlebt. Das ist auch für dich interessant. Ich hatte eine uralte Bekannte wieder getroffen, die ich kann nicht von der Marine her. Wir hatten nie so richtig was zu tun. Die erzählt mir, wie schlecht sie in der Gemeinde ergangen ist. Schlecht behandelt worden, bis er ausgetreten ist. Und ich habe gedacht, Mensch, ich kenne ein, zwei gute, nette Gemeinden, Alsbach zum Beispiel. Da war ich ab und zu hin, auch in der Corona-Zeit, weil die keine Online-Nummer hatten. Und meine Gemeinde, Slitz, die hatten dann Urlaub. Und ich denke, Urlaub von Gott, wo gibt's das denn? Bin ich in eine andere Gemeinde gegangen und die war so nett, die haben mich so nett aufgenommen. Und da habe ich gedacht, komm, gut, geh mal mit, ich nehme dich mit dem Gottesdienst dorthin. Und dann sagte die mir am Freitagabend vorher, sagte, ach, ich habe gedacht, das fällt aus, ich komme nicht. Hätte mich darauf einstellen müssen. Und ich saß auf dem Bett und habe gedacht, scheiße, habe mich richtig geärgert. Und dann habe ich gedacht, hey, lieber Gott, ich weiß nicht, wofür es gut ist. Vielen Dank. Ich habe Gott dafür gedankt, dass das gerade so anders läuft. Und am anderen Tag nach dem Gottesdienst rief sie mich an und sagte, hey, ich lade dich ein, heute in Dreieich ist hinten eine Kunstausstellung. Hast nicht Lust, damit hinzugehen? Ich sage, ja, okay, gehen wir in die Kunstausstellung. Ich habe gewartet bis 14 Uhr, Dreieich gefahren. Wir gehen in die Kunstausstellung, laufen also durch die Gänge. Das rat mal, wenn ich getroffen habe, dort. Ja, der steht plötzlich und sagt, hey, Horst, was tust du denn hier? Jo, Uli, das war einer aus unserer alten Clique hier. Seit Jahren nicht gesehen, seit zig Jahren nicht gesehen, der steht dann plötzlich da. Hätte die nicht abgesagt, wäre ich nicht dahin gefahren, hätte ich den Uli nicht getroffen. Und wir haben gleich ausgemacht, wir telefonieren, wir treffen uns wieder. Und wir haben dann, wir wollen jetzt im Januar sehen, dass wir die alte Clique weiter zusammenkriegen. Und ich habe gerade angefangen, die Leute zu suchen. Übrigens, Hans-Martin Stähler ist tot. Der ist gestorben letztes Jahr. Der hat beim TÜV gearbeitet, TÜV Hessen, und ist einfach vom Stuhl gefallen. Ja, leider. Ich versuche gerade, seine Frau irgendwie zu kontaktieren. Die wohnt in Langen, um mal ein bisschen was über ihn zu erfahren. Also das war so eine Nummer, wo ich merke plötzlich, wenn ich Gott danke im Voraus, dass er da ist und dass er alles gut macht für mich, dann passieren ganz andere Sachen. Ich kann Dinge anders nehmen und er tut wirklich was. Warum? Also ich möchte doch auch kein Geschenk jemand anders aufzwingen. Ich möchte mich jemand anders auch nicht aufdrängen und Gott will sich mir auch nicht aufdrängen. Aber wenn ich mein Herz aufmache, sage, hey, komm gern, ich will dich lieb haben, komm doch, dann kommt er gerne. Deswegen, wer zu Gott kommt, wer irgendwann, der muss glauben, dass er ein Belohner ist dem, der ihn sucht, der nach ihm fragt. Ich frage nach Gott, ich suche Gott und dann kommt er gerne. Dann kommt er gerne. Der Beatles Condell hat zu dieser Geschichte gesagt, das Wichtigste am Gebet, was meint ihr? Was ist das Wichtigste am Gebet? Die 15 Minuten hinterher. Wenn ich die Klappe halte und zuhöre. Wenn ich, ach, das muss ich üben, das muss ich lernen, zu hören, zu was zu verstehen. Ich habe so eine, im Ansatz so eine verrückte Erlebnis, aber ich lese die Bibel, lese das Buch und bin wieder bei einem Buch fertig. Sage, was lese ich denn jetzt? Und ich, ach, lieber Gott, sag mir doch, was soll ich jetzt lesen? So schnell konnte ich gar nicht den Satz zu Ende denken. Bam, in meinem Kopf, dritter Buch Mose, Levitikus. Und ich dachte, oh nee. Und ich wusste, das war nicht von mir. Das war nicht von mir. Und ich fange an, das Buch zu lesen, merke, wow, spannend. Die Feste und Feiertage, die man machen soll. Wusstet ihr, das Fest zu Gott beschreibt genau das, was zu Jesu Tod und Pfingsten passiert. Das ist zeitlich genau dort festgelegt. Da gibt es so viele Sachen drin. Einfach nur faszinierend. Wir lernen, wenn wir uns darauf einlassen, auf Gott. Und was wir auch lernen müssen an dem Punkt ist, zu lernen, dass Gott da ist, auch wenn ich mich schlecht fühle. Wenn ich denke, Gott ist nicht da. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin von allen guten Geistern verlassen. Der ist auch da. Der kümmert sich und der sorgt sich für mich. Und wenn ich lerne, dann Gott zu vertrauen, dass er alles gut für mich macht, dann kann ich ihm auch richtig danken. Wir sagen mal, Gott loben, Gott danken. Aber wenn ich Gott danken will, dann für was ich wirklich im Herzen trage, was ich von ihm gekriegt habe. Da gibt es einen Text im Psalm, ich habe ihn gestern nicht mehr gefunden. Gott wohnt im Lob seiner Kinder. Der wohnt da. da fühlt er sich wohl, weil er geliebt wird. Und nicht, weil die einen Ritus abziehen. Was echt ist. Ich danke Gott wirklich. Und da ist er gerne mit uns. Und das, was früher auch, ihr kennt ja den Bayern im Himmel, der immer Halleluja singt, weil er muss. Wie langweilig ist das denn? Ja, sondern das ist diese Vorschrift, lobt Gott, okay, machen wir mal die 235, Strophe 1 bis 6, nee, 1 bis 7, 1 bis 8. Das ist es doch nicht. Dankbarkeit hier. Ich habe zum ersten Mal, wo ich vor ein paar Monaten nach Alsbach gefahren bin, zum ersten Mal was Spannendes erlebt. Ich sitze im Auto, fahre von meiner Wohnung weg, fahre nach Alsbach und plötzlich überkommt mir eine Freude und so, jetzt fahre ich Gott zu begegnen. Wie schön. Hatte ich in den ganzen 60 Jahren vorher nicht. Das Bewusstsein, jetzt gehe ich zu Gott, ich habe Zeit mit ihm. Und darüber freue ich mich. Ich gehe gerne in das Haus Gottes. So einen Psalm kann ich lesen, der sagt mir gar nichts. Aber das mal zu erleben, ist was ganz was anderes. Und dann werden wir satt. Und ich kann danken dafür, dass ich satt gemacht worden bin. Und ich kann danken, dass ich Geschenke bekomme. Ich wünsche uns allen diese Sehnsucht, die man auch nicht mehr stillen kann, sondern die Sehnsucht nach Gott, mit Gott noch mehr Erfahrung zu machen, noch mehr zusammen zu sein, noch mehr zu schnallen. Und ich denke, das hat auch was direkt, und deswegen die Predigt heute mit der Bibel lesen zu tun. Da möchte ich euch ermutigen, euch darauf einzulassen, Bibel anders zu lesen. Ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus, Heiliger Geist, wir danken dir dafür, dass du dir so eine Riesenmühe gemacht hast, um uns zu finden, uns zu suchen, jeden Tag uns zu beschützen, dir Sorgen zu machen, uns in vielen kleinen Sachen zu leiten und zu helfen, auch in großen Dingen, auch wenn wir das oft nicht sehen und nicht merken. Wir bitten dich um ein offenes Herz, offene Augen, offene Ohren, dich besser zu sehen, und schenke uns diese Liebe zu dir, diese Dankbarkeit, dass wir auch die restlichen Tage unseres Lebens mit dir immer mehr verbunden sind. Amen.